Kaiser und Lenz.
Ja, na, da haben wir es doch mal wieder. Es geht schon wieder los.
Und was?
Hier, die Partei möchte eine Quote für Eigenheim und Eigentumswohnungen. Jeder Mensch darf nur noch eine bestimmte, staatlich festgelegte Anzahl von Eigentumswohnungen besitzen. Der ja, Weg in die Knechtschaft.
Hervorragende Idee. Wofür brauchen Sie denn 3000 Eigentumswohnungen, die Sie dann
um sie zu vermieten an andere, die sich keine leisten können?
Aber was haben denn die Bewohner damit zu tun? Wir, die wir kein großes Eigentum haben und in Mietwohnungen leben müssen, haben gar kein Interesse daran, dass sie sich als Vermieter aufspielen, sondern wir können auch einfach Umlagen zahlen, unsere Häuser selber instand halten. Wir können sogar noch was zurücklegen durch eine Wohnungsabgabe für Neubauten. Wir können unsere Wohnungen auch selber verbessern, wie Hundertwasser vorschlug, soweit der Arm reicht. Das Fenster entlang. Ja, wir können uns absprechen und gemeinsame Angelegenheiten besprechen. Und so haben wir dann eine gute Möglichkeit. Ja, in unseren Städten müssen wir das dann auch selber
umsetzen. Wie weit der Arm
haben
reicht?
Wir Volksentscheid in Berlin.
Wie weit der Arm reicht, sieht man ja hier offensichtlich von Sozialisten, nämlich über das Gesetz ganz schön weit, nämlich auch in das Eigentum von Menschen, die für ihr Geld gearbeitet haben oder ihr Geld sonst woanders her haben und jetzt Wohnungen davon kaufen und sie sogar vermieten. Wenn sie sagen, das können wir selber, ja, dann wer hindert sie daran, selber etwas zu kaufen für sich und das dann auch eben so zu verschönern?
Das deutsche Recht unterscheidet Besitz und Eigentum. Und die Frage wäre jetzt, wie weit ein Eigentümer einen Besitzer eigentlich ausnehmen darf. Und
Besitzer ist für Sie eher ein Besetzer, ein Hausbesetzer.
Nein, nein, das wäre jetzt noch eine andere Frage, da können wir aber später gerne drüber reden. Die Frage wäre jetzt tatsächlich, wie weit darf Privateigentum reichen? Sie haben jetzt 3001
ja.
Wohnung.
Ja.
Ihre eigene ist auch die schönste von allen, hat einen wunderbaren Garten, noch eine Marina mit 2 Yachten und Sie haben auch 2 tolle Autos vor der Tür. Wofür brauchen Sie die 3000 anderen Wohnungen?
Wen hat das was anzugehen? Das ist doch meine Sache. Ich frage Sie doch auch nicht, wofür Sie diesen Hut brauchen. Können Sie den bitte mal vergemeinschaften?
Das ist ein Stetson und wenn Sie ihn mal borgen möchten, können Sie das gerne tun.
Borgen? Also Sie würden aber wahrscheinlich eine Gebühr dafür verlangen.
Naja, soweit reicht mein
Eigentümer
Arm und
das
ist dann schon mein Hut. Aber wenn Sie ihn wirklich so unbedingt haben möchten und nett sind, würde ich ihn vielleicht auch einfach schenken. Aber jetzt geht es erstmal um substanzielle Dinge. Sie haben ja auch eine Mütze dabei, wie ich vorhin gesehen habe.
Ja.
Und trotzdem ist die Frage ja nicht beantwortet. Was gibt Ihnen denn, wer oder was gibt Ihnen das Recht, zu behaupten, das sei Ihr Eigentum, worin andere Menschen leben müssen und denen das Geld aus der Tasche zu ziehen? Es ist zum Beispiel so, dass die durchschnittliche Miete in Berlin ist so hoch, dass sie in aller Regel sogar über der Hälfte des Monatseinkommens des durchschnittlichen Bewohners liegt.
Die Ursachen dafür, die
und
können wir gerne noch erklären.
In den letzten 10 Jahren um 80% gestiegen.
Ja,
und jetzt sagen
warum
Sie, das ist
so
aber mein Eigentum,
da müssen wir
3000-fach.
Genau.
Und ihr bringt mir jetzt hier mal
aber
das
ist,
Geld.
Aber es ist sicher nicht die Eigenschaft oder der Grund darin zu sehen, dass immer mehr Menschen einfach, weil sie lustig sind, Wohnungen kaufen, sondern die liegen durchaus im politischen und im Geldsystem und eben an der Knappheit, die entstanden ist aufgrund von politischen Interventionen. Aber Sie fragen, was gibt Ihnen das Recht, das zu besitzen und andere, wie haben Sie das ausgedrückt, andere dazu zu verdingen, sich da eben einzumieten? Ich biete das an, also jetzt ich nicht persönlich, aber ich verleihe Hüte, ich verleihe Wohnungen sozusagen gegen Geld, gegen ein bescheidenes, eine bescheidene Einkunft, womit ich dann auch wieder weitere Wohnungen renovieren kann, weitere Wohnungen kaufen kann. Und das nutzt doch gerade denen, die das noch nicht können, sich noch nicht eben eine Eigentumswohnung kaufen können, sondern sagen, ich möchte vielleicht auch ein bisschen flexibler bleiben, ich möchte die Verantwortung nicht haben, denn die hat doch der Eigentümer letztendlich, der bleibt darauf sitzen, wenn irgendwas kaputt ist.
Kein Problem, die Verantwortung nehmen wir zurück. Sie wollen Gastfreundschaft anbieten und damit auch ihren Energieumsatz und ihre Arbeitskraft und ihr Organisationstalent einsetzen, werden Sie Hotelier. ganz toll, da können Sie Gastfreundschaft quasi in Umlauf bringen. Und wenn Sie gut sind, dann kommen die Leute zu Ihnen und sagen, hier in diesem Gasthof möchte ich immer sein.
Wie viele Hotelzimmer darf ich
das Geld auf den Tisch? Jedenfalls nicht 3.000.
Meine Herren, ich muss einmal dazwischen gehen. Gunnar und Anselm, bevor wir uns jetzt weiter im Kreis drehen, vielleicht starten wir erst mal da, wo liegt denn überhaupt der Ursprung für Eigentum?
Gute Frage.
Ja, die Initialaneignung. Ich komme irgendwo hin, lande an, räume vielleicht noch ein paar Indianer aus dem Weg, ein paar Wildschweine und sage, das ist jetzt meins. Hier ist mein Claim.
Moment, haben die Indianer doch vorher gesagt, das war unseres.
Ja, da muss man sich eben durchsetzen. So entsteht Eigentum.
Durch die Gewalt. Indianer, als diejenigen, die da als Erste waren, haben sich offenbar nicht gegen andere durchgesetzt, sondern es war ein leerer Raum. Das heißt, die Ersteigentümer haben sich nicht durchgesetzt gegen andere Menschen, sondern sie haben, weil es niemand anderem gehörte, es an sich genommen und gesagt, wir leben hier, wir haben niemand anders vertrieben, das ist jetzt unseres. Wir haben es auch durch Gebrauch und durch Arbeit anverwandelt und uns angeeignet und sogar etwas Besseres daraus gemacht. Wenn jetzt natürlich andere kommen und die vertreiben, das kann man nicht Eigentum oder Übertragung oder Transaktion nennen, das kann man nur Raub nennen. Aber wenn etwas wie in einer Insel zum Beispiel und Robinson kommt als erster Mensch da drauf, dort wohnt jetzt noch niemand, niemandem gehört, dann ist es doch durchaus rechtmäßig, dass ich sage, okay, das kann ich jetzt als meins betrachten. Und sobald jemand ankommt, muss er mir erst mal etwas anbieten, wenn er etwas von meinen Sachen haben will.
Ja, soweit würde ich Ihnen zumindest teilweise zustimmen, dass da, wo noch nichts ist, Mensch einfach hingehen können sollte und sagen können sollte nach der Überprüfung, dass hier wirklich niemand größere Ansprüche drauf erhebt, beziehungsweise es einfach nicht nutzt.
Genau.
Sagen zu können, das ist jetzt meins, das verbessere ich hier, hier lebe ich mit meiner Familie. Das wäre dann Ihre eine Wohnung. Da können Sie sich ja auch Yachten, Luftschlösser und alles Mögliche errichten. Herzlichen Glückwunsch. Ich bringe auch Gastgeschenke mit, wenn Sie mich mal einladen. Aber wofür brauchen Sie denn dann 3.000 weitere Grundstücke? Und Sie sollten tatsächlich überprüfen, ob nicht andere Menschen da gewichtige Interessen dran haben, wo Sie dann Ihr Eigentum errichten.
Interessen habe ich viele, auch an Ihrem Eigentum, ehrlich gesagt. Müssen Sie jetzt prüfen, ob die berechtigt sind, diese Ansprüche?
In der Tat, wir müssen das ausdiskutieren zumindest und eine Entscheidung treffen. Denn so eine Entität wie eine Stadt gehört nun mal vielen Menschen. Da haben viele Menschen Interesse an einem öffentlichen Raum,
dass
Straßen nicht privatisiert sind, dass nicht Wohnungskonzerne quasi einfallen und unsere Stadt aufkaufen.
Wir sind jetzt erstmal
Meistern Rot-Rot-Regierungen, wie es in Berlin ja war. Das war ja eine Koalition aus Linkspartei und SPD, die einfach den gesamten Wohnungsbestand im Gemeineigentum verschachert hat in den Jahren.
Jetzt verschieben Sie ja total die Ebenen. Wir waren noch von der Insel ausgegangen, von Indianern und von mir aus von einem Privateigentum wie einen Hut oder einen Anzug. Und Sie kommen mir, wenn Sie das nicht nutzen, dann müssten Sie gleichzeitig prüfen, ob ein anderer nicht noch mehr Interesse daran hat. So habe ich Sie verstanden. Das heißt, Sie haben vielleicht noch einen Zweithut irgendwo zu Hause, den Sie gerade nicht nutzen und ich habe da zufällig ein Interesse dran, weil ich den vielleicht schick finde oder weil es regnet.
Es gibt ein Maß und das wird übrigens auch in allen Schriftreligionen genannt. Und es gibt auch ein menschliches Verständnis von wie weit darf ich denn reichen? Da sagt natürlich ein strammer Anarchist, so weit wie mein Arm reicht. Da sagt natürlich ein liberaler Bürger, oder auch sozialdemokratisch orientiert und so weiter, also so weit, wie ich es auch wirklich benutzen kann. Das, was wirklich meines ist, was ich wirklich mir angeeignet habe, was ich verbessere, was ich belebe. Und da habe ich auch vollkommen zu Recht dann die Möglichkeit zu sagen, nein, das ist zum Beispiel jetzt hier mein Grundstück, das benutze ich auch wirklich, das verbessere ich, das hege ich und das ist meins.
Warum machen Sie diesen Unterschied? Warum ist es so sinnvoll, Ihrer Meinung nach zu sagen, ich muss das nutzen und hegen und pflegen? Warum kann ich nicht auch etwas brach liegen lassen? Und jemand, der ein Auge darauf wirft, weil er vielleicht weniger hat und das braucht, der macht mir jetzt ein Angebot und sagt mir, okay, pass auf, du nutzt es nicht wirklich. Du hast es dir angeeignet, du hast es vielleicht damals gekauft, du hast da auch damals irgendwie Eigentum und Arbeit reingesteckt. Aber jetzt hätte ich es gerne und jetzt mache ich dir ein Angebot, das du auch ablehnen kannst. Und zwar gehe ich arbeiten für dich, ich bringe dir etwas, was du brauchst. Das wäre doch viel besser als dieses rein subjektive, du nutzt es nicht, ich habe höhere Ansprüche, also gehört es jetzt mir.
Dann fragen Sie mal den Landwirt zunächst, was das Brachliegen angeht. Die
gute
Bauern, die ja auch Sie mitfüttern. Was eine gute Brache ist und was einfach nur ungenutztes Land ist.
Übrigens bezahle ich die Bauern dafür, dass sie mich füttern.
Gut gemacht. Zum Zweiten, natürlich noch, ist die Frage noch immer nicht beantwortet, was ihnen denn, welche höhere Macht ihnen denn da das Recht gibt, 3000 Menschen, die sie noch nicht mal selber kennen, einfach so horrendes Geld abzunehmen.
Diese Menschen selber. Ich zwinge doch niemanden. Die geben mir doch freiwillig das Geld.
Das ist eine Behauptung von Vertragsfreiheit, die nur funktioniert, weil der Staat auf ihrer Seite ist. Und zwar ein kapitalistischer Staat, der sagt, ja, ist doch Vertragsfreiheit.
Diese 3000 Leute können auch gerne in der Pampa sitzen bleiben.
Zumindest bis vor Corona, sagte er, ihr seid frei, ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Und dann handelt ihr das da irgendwie aus. Ihr kommt schon klar, wir besteuern euch dann. Und weil wir euch besteuern, nur besteuern, keine andere Intervention machen, ist der Staat natürlich auf der Seite der Großgrundbesitzer, der Kapitalisten. Denn da gibt es am meisten Steuern abzuholen. Und deswegen hat der Staat auch ein originäres Interesse daran, dass die Mieten immer weiter steigen, weil die Steuern zahlen sie ja brav.
Ja.
Ne?
Jetzt müssen sie aber ganz schön viele Zusatzannahmen
auch nicht brav, machen. Aber auf
wir
jeden
waren
Fall
erstmal von
zahlen,
dem
sie, zahlen sie viele Steuern.
Von dem Wohnungsmarkt. Noch ohne
und die Mieten steigen aber immer weiter. Und die 3000... Die Hälfte des Monats inzwischen nur für sie, für ihren Landlord anschaffen gehen, die liefern dann das Geld bei ihnen ab. Und das müssen sie aber dann
sie dürfen
vor Gott und den Menschen dann irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach auch rechtfertigen, warum sie das tun, wer
sie
ihnen das Recht
hat. Wenn ihnen das nicht mehr das gefällt, können
unsere
sie
Stadt,
ja
wir
gehen.
Wollen nicht woanders hingehen.
Ich habe diese Wohnungen gekauft, 3000 oder 3001. Ich frage Sie andersrum, wer gibt Ihnen denn diese, welche höhere Macht oder Entität, das Recht zu sagen, also zwei Wohnungen noch okay, fünf Wohnungen vielleicht noch okay, aber sechs Wohnungen oder 3001 Wohnungen, da ist genau die Grenze. Ist doch nicht die Grenze da, wo ich mit jemand anderem freiwillig übereinkomme, du gibst mir das, wenn ich dir das gebe und wir beide haben miteinander einen Vertrag und dann ist das auch okay. Ob ich das nutze, wofür ich das nutze, ob ich es vermiete und ob es für die anderen sinnvoll ist oder ein zu hoher Preis, das müssen doch dann diejenigen entscheiden, die damit involviert sind.
Aber da verstricken Sie sich in Widersprüchlichkeiten, denn zum einen sagen Sie ja, Grenzen muss es geben. Hier beginnt mein Privateigentum, dahinter ist es nicht mehr. Ja. Hier beginnt es und ich werde das auch verteidigen.
Ja, die einzig sinnvolle Grenze, die ich anerkenne.
Ja, da, Moment, da, no border, no nations, wir werden sehen. da komme ich mit, dass Sie das tun. Nun ist die Grenze aber auch wechselseitig und Sie müssen dann ja auch erkennen, dass Leute andere Grenzen setzen, dass es ein menschliches Maß gibt. Ein Maß. Und irgendwo muss man diese Grenze daneben setzen. Das hat eine gewisse Willkürlichkeit. Sie haben Ihren Claim ja auch irgendwann willkürlich mal abgesteckt, ob die Indianer oder die Ureinwohner, wen auch immer, ob sie die dann da irgendwie wirklich vertrieben haben oder ob das niemand gestört hat, sei mal dahingestellt. Sie haben es einfach gemacht und behaupten jetzt dann, zumindest über die Gewohnheit, mit gewissem Recht, das ist meins. Aber sie haben eine Grenze gesetzt, das heißt, Grenzen müssen gesetzt werden. Und also muss auch nach menschlichem Maß eine Grenze irgendwo gesetzt werden. Sie sind nicht Hotelier, das heißt, sie kümmern sich gar nicht unmittelbar um das Wohl der Leute, die da bei Ihnen freiwillig einkehren, die auch in einen anderen Gasthof in der Tat gehen könnten. Sondern hier geht es um das Zuhause von Leuten. Der Menschen müssen irgendwo arbeiten, wenn sie zum Beispiel in der Nähe ihrer Arbeitsstelle wohnen müssen, die sie dann ja zumeist als Großgrundbesitzer, Vermieter und dann Großunternehmer, Großkapitalist dann ja meist auch noch anbieten.
Ich würde einmal ganz gerne kurz dazwischen gehen, weil meine Frage, die mich gerade bewegt, Gunnar, ist, also du sagst, 3001 Wohnungen sind in Ordnung, aber wie ist es denn, wenn jetzt einem Mensch alle Wohnungen weltweit gehören, ist das auch noch in Ordnung? Also gibt es für dich gar keine Grenze?
Sehr gut, Jens.
Also erstmal ist das ein sehr, sehr unrealistisches Szenario. War das jemals so? Selbst alle Monopole, die irgendwie auf dem freien Markt entstanden sind, sind nach kurzer Zeit auch wieder aufgebrochen worden durch den Markt, weil dann Menschen nämlich einen anderen Weg gefunden haben. Wieso soll dem einen das alles gehören, dann bauen wir halt noch weitere Wohnungen. Es gibt ja im Moment noch nicht jemanden, der sagt, mir gehört die ganze Welt, ja, und der hat jetzt die ganze Welt gekauft, ja, und selbst dann gäbe es ja noch noch andere Planeten, aber gut. Sondern gehen wir mal diesen sehr, sehr unrealistischen Fall mit, dass dort einem alle Wohnungen und Häuser gehören würden. Und dann würden doch die Menschen sagen, sobald er mit dem Preis zu hoch geht, denn sie könnten ja zufrieden sein, Mensch, da kümmert sich einer um alle unsere Wohnungen. Wir müssen gar nichts tun, wir müssen ihm nur Miete zahlen und die ist auch in Ordnung. Okay, er hat jetzt das Monopol, er nutzt es aus. Dann sagen die Leute, das geht nicht. Aha. Dann bauen wir uns doch unsere eigenen Wohnungen. Können wir ja auch gemeinschaftlich machen. Wir legen zusammen einen Verein, eine Genossenschaft, was ja auch passiert. Und schon hat der Monopolist eben einen Wettbewerb, eine Konkurrenz, ist nicht mehr Monopolist. Und weil er das weiß, muss er doch auch generell schon einmal darauf gucken, dass er eben das nicht zu sehr ausnutzt, damit eben andere Angebote nicht noch künstlich aus dem Boden gestampft werden. Das wird sich immer wieder eben auch die Waage halten. Aber nochmal, was gibt Ihnen das
ganz wundervolle Recht, Idee,
ihm zu sagen, wenn er das wirklich im freien Austausch mit anderen erworben hat und diejenigen, die dafür bezahlen, für die Miete, das auch freiwillig tun, das zu sagen, nein, wir enteignen dich jetzt.
Der ganz große Marktbegriff. Und zwar der Markt unseres Lebens. Wir sind alle da, wir sind in einem ständigen Austausch, ob wir es wollen oder nicht. Und ab einem gewissen Punkt, wenn eine kritische Masse sagt, so, jetzt ist ein Maß überschritten, eine Grenze überschritten, die jeder Mensch fühlen kann, die auch in Zahlen nachweisbar ist, die objektiv jeder sichtbar ist. Jeder, der davon betroffen ist. Aber also fragen Sie mal in Berlin irgendwen, der hier zur Miete lebt, was hier in den letzten 10 Jahren geschehen ist. Man spürt es einmal, ist es einfach da und es ist auch sozusagen ökonomisch klar nachweisbar.
Hat jemand nicht Recht darauf, in Berlin irgendwo in Berlin-Mitte zu wohnen? Na, wollen die Leute doch rausziehen? In Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch sehr viel
Platz. Wenn ich ein kluger Kapitalist wäre, hätte ich höchste Sympathien für diesen Volksentscheid, da mal eine Grenze zu setzen und zu sagen, es gibt einfach ein Maß. Es gibt durchaus Bereiche, die ganz eindeutig viel besser für alle Menschen funktionieren, wenn sie nach Marktkriterien organisiert werden. Aber es gibt dann eben doch ganz klar nachweisbar den Effekt, in dem es sich für sehr viele Menschen, für die größte Zahl, die 99%, würde David Krämer sagen, sehr negativ auswirkt. Und da muss dann tatsächlich die Gemeinschaft insgesamt in ihrem politischen Ausdruck und ihrem Ausdrucksmittel, ihrem Instrument, das sie in aller Regel hat oder haben sollte, zumindest bis vor Corona, dann wirklich mit dem Staat eine Entscheidung treffen und fair gegen Entschädigung dieses Eigentum zurückholen und sagen, das ist jetzt vergesellschaftet, das wird demokratisch organisiert und übrigens, die Durchführbarkeit wäre im Moment auch also hervorragend gegeben. In einer Zeit von Negativzinsen kann der Staat sich wunderbar verschulden, um das anzukaufen.
Jetzt dann kommen Sie langsam
dann,
auf
Moment,
den Trichter.
Dann Mieten erheben, die diese Schulden abzahlen. Und nach einer Zeit von 25 Jahren hat sich ja in der Regel solches Immobilieneigentum dann amortisiert. Danach wird ja nur noch Reingewinn gemacht. Das mal zu 80 Jahre alten Häusern, wo die Mieten immer weiter steigen. Die Mieten müssen ja fallen, weil es schon längst abgezahlt ist und sozusagen der Kapitalist gar nicht mehr gar kein eigenes Interest sozusagen mehr bedienen muss, gar keine eigenen Schulden mehr abzahlen muss oder so dafür.
Er muss für irgendwelche Klimaumlagen aufkommen, er muss renovieren, er muss Energie.
Was macht er dann ja gar nicht? Modernisiert und erhöht dann die Mieten. Das ist ja auch schon
Lassen Sie mich bitte noch kurz auf dieses menschliche Maß eingehen. Das menschliche Maß, was Sie da erwähnen. Und so langsam kommen wir nämlich auch auf die Ursache dieser Verwerfungen, die Sie auch zu Recht kritisieren. Erstens ist das menschliche Maß, das Sie jetzt hier immer anführen, ein durchaus subjektives. Hätten Sie vor 500 Jahren gesprochen oder vor 1000, dann wäre das menschliche Maß vielleicht eine kleine Lehmhütte. Und jeder, der sich eine zweite Lehmhütte hätte bauen wollen, dem hätte ein Sozialist damals schon gesagt, na, das geht aber über das menschliche Maß hinaus. Das heißt, jeglicher Fortschritt wäre schon abgewürgt gewesen, schon bei den Zelten von unseren Vorfahren. Und jetzt ist eben das menschliche Maß ja 3 Eigentumswohnungen. Sie sehen, wie subjektiv und relativ das alles ist, je nachdem, wie auch der Wohlstand in einer Gesellschaft ist, dass das auch damit steigt. Und auch der Wohlstand damit steigt, indem, lassen Sie mich das bitte ausführen, der Wohlstand steigt, indem Menschen einmal über das, was als normal angesehen wurde, hinausgegangen sind und gesagt, warum nicht eine zweite Lehmhütte? Warum sie nicht verzieren und vielleicht sie eben auch noch besser machen? Ja. Das Zweite ist, Sie fragen sich ja, woher kommen diese Verwerfungen? Und Sie haben schon die Negativzinsen genannt. Der Wohnungsmarkt ist einer der am strengsten reguliertesten Märkte in unserer Gesellschaft. Gesellschaft. Das heißt, hier werden die Wohnungseigentümer von allen Seiten gegängelt und getriezt, dass sie jetzt... Es ist so, weil die, sie können ihnen auch kommen, diese Tränen, weil die Mieten nämlich viel, viel, viel geringer werden. Wären nicht das Risiko, die Zinsen das, was man aufbringen muss, auch die ganze Knappheit kommt ja daher, dass jetzt alle in den Immobilienmarkt gehen müssen, weil das Geldsystem versagt, ja, weil das Geldsystem eben diese starke Aufblähung da erfährt. Alle müssen durch diese Niedrigzinsen dahin. Dann haben wir noch das Flüchtlingsproblem und die Migrationskrise, die
Sie sind ja ganz aufgeregt.
Ja, ich muss das noch zu Ende führen. Wichtig ist, dass Sie nicht, wie alle Sozialisten, ich bin da auch eigentlich hoffnungslos, den Fehler begehen, das, was der Staat an Verwerfungen herbeigeführt hat, durch seine Intervention jetzt auch noch mit dem gleichen Bock eben wieder rausgärtnern wollen und jetzt wieder den Staat rufen, der das, was er schon versaut hat, jetzt auch nochmal durch sozialistische Umverteilung wieder gerade biegen muss.
Die unschuldigen Großgrundbesitzer. Aber mir kommen wirklich die Tränen, wenn ich so viel Ironie jetzt eben mal auf Ihnen zumuten darf.
Zu Recht. Wir würden alle, auch die Armen Moment, würden schon in ich, einem Utopia leben.
Mit Oscar Wilde, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich komme bei Ihnen nicht mit der Kavallerie eingeritten.
Das war doch Steinbock.
Aber machen Sie das doch alles. Bauen Sie Ihren Paradiesgarten, bauen Sie Ihr Schloss, bauen Sie die Marina mit Ihren Yachten. Und schaffen Sie sich tolle Autos an, Ihr Privatjet von mir aus auch noch, all diese tollen Dinge, das Ferienhaus in der Toskana, das Schlösschen in Norditalien und in den Bergen und dann noch in Jugoslawien an der Adria und so weiter. Und so. Machen Sie das alles, wenn Sie es denn wirklich auch selber, Sie und Ihre Lieben und Ihre Freunde und so weiter, das wirklich dann auch benutzen können. Sie können da ganz viel machen, wenn es Ihres ist. In dem Moment, in dem Sie dann anfangen, werden Sie Hotelier. Das, was Sie nicht nutzen, dann werden Sie eben Hotelier.
Ja. Anselm,
dann
an gibt der es Stelle muss ich jetzt einmal kurz dazwischen gehen. Anselm, wir müssen das Pferd mal von hinten aufzäumen. Die Frage, die sich daraus doch ergibt, gibt es ein Grundrecht auf eine Wohnung?
Also, Moment. In dem Moment, in dem sozusagen das Weltall ist zu weit und der Rest ist schon verteilt. Es ist ja faktisch jetzt nicht möglich, weil Ihr Staat ist ja verhindert, dass meine Kommi-Freunde irgendwo hingehen und sagen, hier ist ja noch gar nichts, wir fangen jetzt hier mal an zu bauen und diese Gegend hier zu verbessern, sie wohnlich zu machen, Agrarland zu entwickeln oder eine
IT-Schmiede
das einzurichten.
Das ist meine Kritik, ganz genau.
Das ist ja nicht möglich. Das verhindert
weil der Staat den Wohnungsmarkt
reguliert. Das heißt, für uns ist die Initialaneignung, also der ursprüngliche Raub sozusagen, gar nicht möglich. Ich würde das übrigens, so, ich sehe das differenziert, aber das ist ja gar nicht möglich zu machen. Das heißt, wir müssen irgendwo wohnen, weil wir ja in Ihren Fabriken arbeiten sollen, Herr Großgrundbesitzer. Das heißt, Sie sollten auch ein Interesse daran haben, dass wir da wohnen können, damit wir dann Ihnen beispielsweise diesen Wein hier servieren können. Oh, den hat ich ja mitgebracht. Ne? Auf jeden Fall von Arbeitern vom Feld geholt. Wie dem auch sei, wir müssen ja irgendwo wohnen. Wenn Sie alleine wohnen wollen, wie gesagt, machen Sie das. Wohnen Sie in Ihrem Schloss und grüßen Marie Antoinette morgens dann hinunter in den Garten, wie sie durch die...
Und Kuchen isst.
Durch den französischen Garten dort geht und eine Torte gleich mal zum Frühstück einnimmt. Das können Sie doch alles machen. Aber warum müssen Sie denn uns dann 3000 Wohnungen vermieten zu einem horrenden
warum
Preis?
Warum nehmen Sie das denn an? Ja, dann suchen Sie sich jemanden, der...
Aber die Vertragsfreiheit gar nicht existiert. Wir müssen ja schlichtweg irgendwo wohnen.
Also Sie wären für Vertragsfreiheit,
Sie rufen einmal aus, eine Wohnung zu vermieten in Berlin. 80 Leute stehen vor der Tür.
Ja, weil so, die sagen,
bitte, mein Kaiser, ich möchte da wohnen. Ja, ich zahle 900 Euro für anderthalb Zimmer. Das ist ganz toll. Das möchte ich unbedingt machen von meinen 1400 Nettoeinkommen, die ich bei dir in deiner Fabrik kriege. Geh halt arbeiten und dann bieten Sie dann also so schlecht bezahlte Jobs an. Also
nicht jeder hat doch so einen Anspruch oder das Recht,
Herr Kaiser.
Ja, Recht, irgendwie im Prenzlauer Berg zu wohnen oder im Grunewald.
Ja, aber hat jeder das Recht auf eine Wohnung?
Nein.
Hat jeder das Recht auf ein Dach über dem Kopf?
Nein.
Nur jetzt mal so fürs
Nein?
Gefühl.
Nein. Ja, aber dann, also so, wir dürfen nicht selber unsere Hütten errichten. Und
doch,
und
bitte.
Und Ihre Hütten sind irre teuer, mit denen wir dann Ihren Palast bezahlen. Und dann sagen Sie auch noch, es gibt gar kein Recht auf eine Wohnung.
Es gibt kein Recht, aber es gibt auch kein Recht von mir, Ihre Hütten niederzuwalzen. Ja, so viel, da sind wir uns, glaube ich, einig, so viel Vertragsfreiheit muss sein. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu allem. Wenn wir nämlich sagen würden, es wäre ein wirklich deregulierter Wohnungsmarkt, ohne wirklich Eingriffe von Dritten in die Vertragsfreiheit, von Menschen, die sich friedlich auch da übereinkommen, Miete gegen Wohnung, dann wäre der Wohnungsmarkt viel entzerrter. Es käme gar nicht zu diesen Verwerfungen, dass die Wohnungen in Berlin jetzt zum Beispiel so teuer geworden sind. Und die Menschen könnten vielleicht auch etwas weiter von ihrem Wohnungsmarkt, von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen. Aber lassen Sie mich noch kurz erklären, warum ich nicht der Meinung bin, dass es ein Recht auf Wohnung gibt. Denn ein Recht bedeutet immer, jemand anderes muss jetzt dafür arbeiten. Ja, ich habe ein Recht darauf, also gebt mir das. Ich habe ein Recht auf Gesundheit, also seid ihr verantwortlich, dass ich jetzt hier gesund bin. Ich habe ein Recht auf Bildung, also müsst ihr mir meine Bildung machen. Das sind Ansprüche. Und Ansprüche kann man viele stellen, aber sobald sie die Freiheit von anderen Individuen, nämlich berühren, im Grunde genommen umsonst für diese Ansprüche zu arbeiten, geht es ganz stark ins Ungerechte. Man hat allerdings natürlich auch kein Recht, jemand anderem etwas zu verwehren. Wenn ich selber für meine Bildung oder mit meinen Kommi-Freunden für meine Bildung und für meinen Wohnort und für eine schöne Umgebung sorgen will, hat niemand anderes das Recht das Recht, dort einzugreifen, wenn ihm das nicht gehört. Aber wichtig ist doch, dass Sie vorher Ihr Eigentum auch sich aneignen müssen auf friedlichem Wege, damit Sie dann auch das, was Sie beanspruchen, auch selber eigenverantwortlich und ohne anderen auf der Tasche zu legen, in die Welt setzen können.
Jo, wie friedlich der Weg der Aneignung ist, haben Sie ja vorhin gerade selber beschrieben, beziehungsweise der Beschreibung zugestimmt. Das heißt, im Beginn ist da immer ein Akt, der
Nein,
auf keinen Fall
friedlich ist. Dem wollte ich widersprechen, weil nämlich die Erstbesitzer oder Besetzer, von mir aus die Indianer, ja offenbar nicht gewalttätigen Aneignungsakt vollzogen haben. Dass es oft in der Geschichte so gewesen ist, ne? Might makes right und der Stärkere hat recht, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Aber von der Idee her ist es doch total verständlich, dass irgendwann mal etwas niemandem gehört hat und dass dann von der Idee her es doch so sein musste, dass der Erste, der es findet, dass der es auch behalten darf, solange eben, wie er das auch bestellen kann oder solange er es eben auch von niemand anderem, mit niemand anderem teilen soll.
Ja, die Erde ist nun mal rund und damit endlich. Und wir kommen dann irgendwann einfach an einen Punkt, an dem man nicht mehr sagen kann, ja, ich habe hier abgesteckt, geh doch einfach ein Stückchen weiter. Und das müsste ja immerhin schon mal möglich sein, aber da stimmen Sie ja zu.
Doch,
in Ihrem das ist Utopia nicht wäre es dann
möglich.
Ja möglich.
Ich habe hier abgesteckt.
Moment, mein Kaiser.
Herr Lenz.
Und Sie haben immer noch nicht irgendwie in irgendeiner Form moralisch oder auch nur rechtlich oder nach gesundem Menschenverstand begründet, warum jemand über 3000 und mehr Wohnungen überhaupt verfügen soll und damit die anderen versklavt. Und warum dieser Vermieter, zumindest die Hälfte des Monats müssen diese Leute ja dann anschaffen gehen und ihnen diese Miete vorbeibringen.
Müssen sie nicht, sie können auch im Wald wohnen.
Ja, das ist ja rührend. Immerhin darf man bei Ihnen schon mal im Wald wohnen.
Nicht in meinem
Wald. In Ihrem Staat allerdings nicht.
Der sagt,
das dürfen Sie nicht. Sie dürfen nicht, im Grunde nicht mal legalerweise auf der Straße wohnen.
Vom Staat
her. Richtig.
Den ich hier nicht
immerhin vertreten. Gestehen, Sie würden Sie das sozusagen den Tramps and Hobos, den Wohnungslosen, dann schon mal zugestehen, dass die sich selber zumindest in irgendeine Hundehütte verkriechen dürften.
Ja.
Das ist ja rührend, Herr Kaiser.
Wenn Sie diese Hundehütte selber bauen.
Und das auch noch Leuten, die da so, jetzt sage ich mal ein Argument von rechts, die da schon vor Ihnen waren, nämlich in Ihrer Stadt, also der Entität, der territorialen Entität Stadt und auch der Gemeinschaft Stadt. Sie kommen ja nicht einfach dahin in ein unberührtes Land, sondern Sie haben ja, wenn Sie 3000 Wohnungen besitzen, investiert.
Gekauft, also ja.
Und andere haben dem zugestimmt.
Nun haben wir ja viel über die Anzahl der Wohnungen gesprochen, aber was mich mal interessieren würde, welche Regulierung darf es denn geben? Also Stichwort Mietpreisbremse zum Beispiel, ist das eine Idee, auf die man sich einigen könnte?
Ja Jens, also unbedingt, da gibt es ein fantastisches Beispiel aus Wien, wo das seit über 100 Jahren fantastisch funktioniert mit einem sozialdemokratischen sozialem Wohnungsbau. Das sind ganz großartige Wohnungen im Altbaustil. Davon gibt es Hunderttausende in Wien, wo auch sozusagen auch Mietverträge in der Tat dann vererbt werden können. Das wäre auch nochmal was zu besprechen werden. Das sind also, ist also eine natürliche Regulationsweise des Mietpreises in der tollsten Stadt der Welt, der übrigens auch den Reichen hilft, denn Reiche müssen auch manchmal zur Miete wohnen, wenn sie sozusagen übergangsweise irgendwo sind. Und das läuft also über Gemeinschaftskassen und funktioniert ganz ausgezeichnet. Den Leuten geht es da sehr, sehr, sehr gut. Und das in bis vor Corona tollsten Stadt der Welt, meines Erachtens zumindest Europas, in Wien. Es funktioniert hervorragend und reguliert die Mieten herunter auf ein menschliches Maß. Das wäre zum Beispiel ein sozialdemokratischer und auch liberaler Kompromiss, den man meines Erachtens durchaus schließen könnte, dass hier eine Gemeinschaft, nämlich die Gemeinschaft der Stadt Wien, hier regulierend einwirkt, dass nicht irgendwelche Typen reinreiten, nämlich mit der kapitalistischen Kavallerie und dann sagen, so Arbeiter, Studenten, irgendwie enteignete Kleinbauern, die hier in die Stadt geströmt sind, ihr geht jetzt für mich anschaffen in euren Wohnungen und ihr bringt das jetzt liefert das jetzt hier bei mir ab, damit ihr da bleiben könnt, wo ihr seid.
Was diese Gemeinschaftsidee angeht, da stimme ich Ihnen zu. Sobald sie auf Eigentum beruht, das heißt, wenn diese Stadt wirklich den Menschen gehört, ja, so mit Besitz und Eigentum, und diese Menschen schließen sich freiwillig zusammen zu einer Art Stadtgenossenschaft, Stadtgemeinschaft, wie es vielleicht auch in der Grundidee gedacht ist, dann haben die alles Recht zu sagen, ihr bleibt draußen, Fabrik, Großgrundbesitzer, sonst was, ihr verändert hier unsere soziale Textur nicht. Wir möchten das hier genossenschaftlich machen, wir möchten das mit sozialem Wohnen machen. Und alle, die dort sind, stimmen dem zu, vertraglich. Und wenn sie dem nicht zustimmen wollen, dann sagen sie, gut, ich bin damit nicht einverstanden, dann müsst ihr mich entschädigen, wenn ich jetzt vorher hier schon etwas hatte. Oder ich gehe freiwillig raus, weil in so einer Stadt will ich nicht wohnen. Wobei ich Ihnen, was den ästhetischen und kulturellen Stellenwert von Wien angeht, auch zustimmen möchte noch. Und da sind wir völlig d'accord. Aber man kann doch nicht einfach nur behaupten, man ist jetzt eine Gemeinschaft. In einer kleinen Stadt geht das vielleicht noch oder in einer kleinen Kommune oder in einem Dorf. Aber man könnte jetzt auch sagen, ja, Deutschland ist jetzt die Gemeinschaft und irgendjemand steht jetzt für diese Gemeinschaft. Aber da gibt es so viele Interessen und da sind nun mal auch Großgrundbesitzer und Fabrikeigentümer und Kapitalisten mit drin schon in dieser Gemeinschaft. Die sind dort geboren, die haben dort auch schon Eigentum erworben. Und jetzt zu sagen, naja, aber ihr steht nicht für diese Gemeinschaft, wir stehen für diese Gemeinschaft und deswegen können wir euch bestimmen, für wie viel Geld ihr eure Wohnungen zu vermieten habt, welche Regulierungen ihr dann in euer Eigentum da einzusetzen habt. Da fängt es doch an, über das Privateigentum der Menschen hinwegzugehen und einfach nur zu behaupten, das ist uns, ja, und wir sind einfach die Mehrheit und wir wollen das so, wir haben berechtigte Ansprüche, ihr könnt ja eure Sachen nicht nutzen. Denn dann, wenn das so einsetzt, dieses Prinzip, kommen wir nämlich auf dem Weg in die Knechtschaft immer, immer weiter, weil nämlich dann dem gar kein Halten mehr geboten worden ist. Wo wollen Sie denn da Stopp machen, wenn Sie sagen, die Mietpreisbremse, die sollte dann sein bei dem menschlichen Maß. Ja, da kommen Sie mir jetzt damit. Was soll das denn sein? Wer hindert Sie daran zu sagen, also 1 Euro zu zahlen für 100 Quadratmeter, es ist eigentlich wirklich nicht mein menschliches Maß. Ich würde lieber gar nichts zahlen. Und schon haben Sie die Situation, dass niemand mehr irgendeinen Anreiz hat, eine Wohnung zu bauen, zu kaufen, zu pflegen, zu renovieren und so weiter, weil das menschliche Maß es nicht erlaubt.
Dass es diesen Anreiz gibt, haben Sie ja gerade selber gesagt, Herr Kaiser. Wir müssen ja alle irgendwo wohnen, wenn wir nicht in den Wald ziehen wollen, wie Sie vorschlugen.
Aber nicht für andere. Wenn ich sage, ich möchte davon auch Profit machen und ich möchte das anderen auch vermieten, dann und vorher schon weiß, Sie leiden, die kommen da mit ihrem menschlichen Maß und erlauben mir nicht, daran Profit zu machen.
Sie leiden ja unter der Verantwortung auch. Also Sie wollen das ja eigentlich gar nicht und Sie haben ja auch schon alles. Dann geben Sie das doch einfach denen, die sagen, wir übernehmen die Verantwortung einfach selber. Wir kriegen das schon hin, selber die Wohnung zu bauen.
Wenn in der Regel haben Sie die machen, das auch nicht mit angepackt. Kann.
Das haben ja andere Leute gebaut, nämlich die Bauarbeiter, die Poliere, die Baustatiker, die Bauingenieure. Und die Architekten in letzter Konsequenz. Das kommt also alles nicht von Ihnen.
Die alle dafür aus.
Sie haben ein paar Zahlen auf Papier hin und her gerückt und gesagt, ja, hier ist der Vertrag, Vertragsfreiheit.
Ich habe das Geld geliehen, ich habe mein persönliches Eigentum vielleicht eingesetzt, ich habe dort Verantwortung übernommen, ich stehe vor dem
Sehen Sie, was das für ein Stress ist. Lassen Sie es doch einfach.
Wenn etwas falsch läuft. Ja gut, wenn man mir ein Angebot macht, das ich ablehnen kann, lassen Sie uns das machen und ich fühle mich gestresst, gerne. Aber dann geht es auch wieder um die Vertragsfreiheit. Und dann geht es darum, dass Eigentum gegen anderes Eigentum getauscht wird, weil bei beide davon ja es ist eine Win-Win-Situation. Beide haben ja etwas davon. Der Arbeiter, der noch vorher keine Wohnung hatte, der verdient erstmal Geld, indem er eine bauen kann als Polier. Und dann darf er auch noch darin wohnen und zahlt dafür ein bisschen. Im Vergleich nämlich zu dem, was der Kapitalist eingesetzt hat an Mitteln, muss er ja relativ wenig bezahlen für seinen. Und er darf auch noch wegziehen, wenn er sagt, das wird mir jetzt hier zu teuer, ich ziehe aufs schöne Land, da ist es auch toll.
Gunnar, ich denke, die Position haben wir klar verstanden. Anselm, auch kommen wir mal zum Thema Erben. Also ich habe eine Zahl, die reichsten Familien sind die gleichen wie vor 600 Jahren. Das haben Wissenschaftler für Florenz nachgewiesen. Und in anderen Ländern ist es ähnlich. Also das Thema Vererben. Wäre es nicht auch eine Idee zu sagen, man darf in diesem Leben so viele Wohnungen sammeln, wie man will, aber man darf sie nicht vererben?
Ja, Jens, Sie haben recht. Es kann nur besser werden. Das wäre zum Beispiel schon mal ein guter Anfang, dass Menschen zumindest gleiche Startbedingungen haben. Allerdings wäre ich dann doch mit Oscar Wilde auch der Ansicht, dass also sich derartig dann zu kloppen zu Lebzeiten auch irgendwie keine Möglichkeit ist. Also sagen, jemand schießt mit der Startpistole und alle rennen los mit allen Mitteln, um sozusagen in diesem einen Leben geradezu nach calvinistischer Manier ihre Auserwähltheit zu beweisen und sich gegen die anderen durchzusetzen, wäre ja grauenhaft. Herr Lehrer, wie würde das für ein Ablauf?
Vor allem sind diese gleichen Startbedingungen ja vollkommen unrealistisch herzustellen. Wo kommen wir denn dahin? Sie spielen doch begnadet Bassgitarre und Klavier.
Das ist ein Hobby.
Dann müsste man ihnen jetzt die Hände abhacken, damit sie gleiche Startbedingungen haben wie diejenigen, die das nicht können. Und wie ist das jemals zu machen? Wir haben Vorteile von der Natur gegeben, vielleicht auch von unseren Eltern eine Erziehung genossen, die uns gewisse Vorteile verschafft hat. Und ich sehe darin auch wirklich nichts Ehrenrühriges, sondern ich sehe darin die Möglichkeit, dass andere dem auch nachstreben können. Weil hier ist jemand, der Exzellenz hat, woher er sie hat, unverdient von der Natur, von Gott geschenkt oder durch auch tatsächlich ererbte Vorteile. Aber jetzt kann ich ihm vielleicht sogar nacheifern und ich kann sogar sehen, vielleicht kann ich selber etwas aufbauen, was meine Kinder in die Lage versetzen könnte, so ein Leben zu führen, solche Talente zu haben. Und wenn Sie sagen, Herr Jens, dass dort die 600 reichsten Familien in Florenz und so weiter, wo ist denn das Problem, bitteschön? Es sei denn, diese 600 Familien würden über die Politik, und das ist wahrscheinlich so, aber das muss man nochmal herausstellen, über uns regieren und bestimmen und sie würden letztendlich auch die Demokratie als Scheindemokratie so dastehen lassen, dass dort dann doch eben die reichsten Familien durch den politischen Einfluss weiterhin so reich sind und weiterhin eben auch ihre eigene Macht ausspielen können. Das ist das eigentliche Problem. Aber nicht, dass sie reich sind, denn dann könnte man sagen, wenn die anderen dadurch auch weniger arm sind,
seien wir nicht kleinlich.
Da müssen wir keinen Neid, glaube ich, walten lassen. Und wenn sie, wenn diese 600 Familien das durch Vererbung geschafft haben, dann rein durch Vererbung, ja, so, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, Gratulation, das habt ihr gut gemacht. Ihr hattet ein Verantwortungsgefühl euren eigenen Familien gegenüber. Ihr habt so gut darauf aufgepasst, ihr habt eure Fortune aufgebaut und offenbar das so gut geschafft, dass ihr das euren eigenen Kindern vererbt habt. Das nenne ich Verantwortungsgefühl, das hat familiären Zusammenhalt, das hat Identifikation. Bravo, ihr seid ein Vorbild für den Rest der Gesellschaft.
Ja, das gilt eben für den Hotelier und die Hotelienne, die das wirklich dann so macht. Und da würde ich Ihnen auch beipflichten. Es ist ein großer Fehler von real existierenden sozialistischen Staaten, solche wunderbaren, funktionierenden, im Grunde auch in sich reichen, gewachsenen Strukturen einfach zu zerschlagen. Aber auch da gibt es dann eben wie es teilweise geschehen ist, dann auch da ein menschliches Maß. Und das muss man dann auch irgendwie mit Zahlen beziffern können. Aber ich weiß, ihr wollt nicht zurück jetzt auf das die Zahlenspiele des Volksentscheides, die ja rot-grün sind da so irgendwie die Farben, ja in Berlin auch nicht umsetzen werden. Die müssen ja immer genau das Gegenteil von dem machen, was diese Farben eigentlich mal ausstrahlen. Wie dem auch sei. Jetzt wäre eben noch die Frage, also Sie sind für die Fortsetzung des Erbrechtes so wie es das jetzt gibt. Und dann wäre eben dann die Frage, ob dann künftig auch Arbeitsstellen vererbt werden, sozusagen Vertragsfreiheit und so weiter. Das endet dann ja allerdings mit dem Tod. Oder kann ich jetzt noch Ansprüche erheben an die Firma meines Vaters, die ihn 25 Jahre lang ausgebeutet hat? Kommt
drauf an, was im Vertrag steht. Wenn im Vertrag steht, dieser Vertrag wird automatisch auf den erstgeborenen Sohn übergehen, ja, dann sei es so, aber dann ist das auch wieder zwischen zwei Menschen ausgemacht. Wenn im Vertrag steht, dieser Vertrag gilt für den Arbeiter bis zu seinem 65. Lebensjahr, dann ist da offenbar nicht von einem Eigentum zu sprechen, das einem eigenen, einzelnen Menschen gehört und dass er schenken kann, denn eigentlich ist ja eine Vererbung nur eine Schenkung nach dem Tod, an aber wen er will. Und vererben kann man ja übrigens auch an andere.
Und dann wäre aber auch da die Frage, was ist das menschliche Maß dessen, was weitergegeben werden kann? Wirklich 3000 Wohnungen, da hätte ich meine Zweifel. Ich hätte nicht, allerdings ich persönlich nicht meine Zweifel, dann bei ihrem Schloss und ihrer Marina und ihrem Ferienhaus und den tollen Oldtimern, Citroën DS, sehr schönes Auto. Da hätte ich also ich keine Zweifel, dass das also das gehört dann zu Ihnen und zu Ihrer Familie, wenn in unserem Rollenspiel gerade, also da nehmen Sie ja die des Kapitalisten ein, würde ich sagen, ja, das ist Ihres und das sind quasi die Kronjuwelen und machen Sie doch einfach. Aber dann gibt es eben etwas, was eben andere Menschen ganz unmittelbar mit betrifft. Und da müsste eigentlich auch eine Gemeinschaft dann sagen, da haben wir einen anderen Modus als Volk von Berlin oder auch in Deutschland oder in Europa. Und tatsächlich
seien Sie doch
ist
nicht
die einzige Entität, die so etwas regulieren könnte, braucht auch Grenzen und gemeinschaftliche Grenzen, auch wenn es darin Interessengegensätze gibt, die
wo wird es denn enden?
Ja weitgehend auflösen wollen würde. Denn wir wollen ja auch Sie von dieser schlimmen Verantwortung des Eigentums,
danke.
Des Großeigentums befreien.
Ich kann gar nicht sagen, wie sehr das mich entstresst,
Sie sind frei.
Wenn Sie so sprechen. Ja.
Aber vielleicht kommen wir einfach mal auf die Zukunft. Also jeder von euch bekommt eine Stadt geschenkt. Wie würde die dann in 5 Jahren aussehen? Das vielleicht nochmal ganz konkret. Anselm, wie sieht deine Stadt aus?
Wenn ich darauf antworten kann, weil das ist auch direkt eine Antwort auf Ihre Anmerkung, was die Vererbbarkeit angeht. Wenn das Volk von Berlin jetzt beschließen sollte, wir möchten die Vererbung auf gewisse Weise regulieren, dann wird sich doch jeder, der sich da etwas über die Maßen, über das menschliche Maß angestrengt hat und zu viel Besitz angehäuft hat, vorher vom Acker machen. Ja? Dann können Ihre schönen Sozialisten in Berlin nämlich sehen, was überhaupt noch vererbt wird, nämlich nichts, weil all diejenigen, die über dieses erlaubte Maß hinweggegangen sind, schon längst irgendwo sind, wo sie dann vielleicht sozusagen eine Vererbungsoase haben. Das heißt, das, wo das hinführen würde, wenn man jetzt die sozialistischen Gedanken ernst nimmt, ist eben eine Weltregierung, wo überall die gleichen gleiche Erbrecht, die gleichen Steuergesetze gelten, dann braucht es eine Weltpolizei und letztendlich eine Weltregierung. Auf kurz oder lang, aber wahrscheinlich eher auf kurz, so wie ich die Sozialisten von heute kenne. Meine Stadt würde, wenn ich eine hätte...
Da wäre ich sogar bei Frau Merkel mit der regelbasierten und so weiter. Nee, also, nee, schönen Dank. Also diese, nein. Und die Freiheit, also es...
Aber Anselm, lass Gunnar doch einmal kurz seine Stadt
die
erklären.
Die Freiheit der Berufswahl, die... Na, ich glaube, die würde sich sozusagen im Effekt gar nicht so sehr von der Utopie... Herrn Kaisers unterscheiden. In der Tat wäre ich der Ansicht, dass im Grunde jedem Menschen ein gewisses Eigentum zukommen sollte, weil sich andere Verfügungsformen eben nicht so bewährt haben. Aber eben genau in diesem kleinen und kleinen mittleren Maßstab. Und darüber hinaus sollte eine Gemeinschaft eben entscheiden, wie sie die grundlegendsten Dinge eben handhabt. Und so würde ich doch sehen, dass dann dass die, sozusagen die paradiesischen auch Stilblüten des Individualismus sich ja dann am allerbesten entfalten könnten, wenn Menschen wirklich über ihre Umgebung gebieten könnten und sie verfeinern könnten, sie verbessern könnten. Mietskasernen würden auf einmal aufblühen, wenn die Menschen wirklich die Gelegenheit hätten, dort die Fassaden zu gestalten. Es gibt auch Konflikte. Der eine sagt, jetzt brauchst du hier Stuck an, das ist ja total kitschig und vormodern. Und der andere fängt irgendwie an, technische Einrichtungen zu machen, die helfen. Und dann, es gäbe durchaus Konflikte, aber in dieser Aushandlung würde dann eben auch eine Marktkraft liegen. Und dann zur Not muss eben abgestimmt werden. Aber in aller Regel sind ja Verbesserungen, wir bauen Bänke in unseren Innenhof, können uns da dort treffen und so weiter. ja dann auch willkommen, wenn überhaupt jemand etwas in die Hand nimmt, sich um die Beete kümmert und so weiter. All das wird auf einmal möglich, wenn ein Gemeineigentum mit einem gewissen Verfügungsanspruch und auch einer gewissen Verantwortung für jeden dann übergewechselt würde. Und solche ausufernden Mieten, wie sie in Berlin inzwischen da sind, wären von einem auf den Tag anderen Tag verschwunden. Damit würde Arbeitszeitverkürzung möglich, die ohnehin angebracht ist angesichts des Schlagwortes Digitalisierung. Arbeit muss verkürzt und besser verteilt werden. Und das ist also in einer größeren gemeinschaftlichen Verfügung über viele Wirtschaftssektoren dann auch möglich, das in Gang zu setzen. Auf einmal haben die Leute Zeit, zum Beispiel so kluge Philosophen zu werden wie Gunnar Kaiser
und sich zu verbessern, zu verfeinern. Und Gunnar hat jetzt auch die letzte Minute für seine Stadt, Anselm.
Ja, also meine Stadt, ich glaube, ich komme Ihnen ein Stück entgegen, wenn Sie sagen, die Gemeinschaft muss da entscheiden. Nur für mich ist es eben eine Vertragsgemeinschaft. Das ist nicht irgendein Hokuspokus, was dann nämlich von den eigentlich Mächtigen, die ich dann nämlich hinter Ihnen schon trapsen höre, instrumentalisiert wird als eine...
Na, die will ich auch nicht.
Sie wollen Arbeitszeitverkürzung, das heißt für mich Zwangsarbeitszeitverkürzung. Sie wollen eine Umverteilung von Arbeit, das heißt, man darf sich nicht mehr aussuchen, wie viel und was man arbeitet, sondern es soll
gleich... Moment.
Das heißt, und Sie wollen auch noch, dass eben die Mieten und die Vererbung, dass das alles reguliert wird. Da brauchen Sie einen Leviathan, der das Ganze durchsetzt, und zwar mit Gewalt. Und wenn den Menschen das nicht gefällt, dann werden sie wegziehen und dann wird es für dieses Gemeinwesen nämlich übel enden. Und weil das Gemeinwesen das weiß, will es natürlich diese Menschen, denen es jeglichen Anreiz, mehr zu arbeiten, mehr zu leisten, Profit auch anzuhäufen, genommen hat, muss es natürlich hinter einer Mauer und ja, ich muss es sagen, wir sind in Berlin, einschließen, damit die eben nicht fliehen. Es sei denn, man kommt zu einer Weltregierung, die dann sozialistisch und globalistisch ist. Und das, so wird es nämlich enden. Und da lassen Sie mich
keine autoritäre Form.
Diese Freiheit geht nur mit Vertragsfreiheit, mit
einem Gesellschaftsvertrag.
Ja, aber da muss auch jeder unterschreiben. Und zwar aus seinem eigenen, aus seinen eigenen Möglichkeiten heraus. Dass man sagen kann, das gehört mir, darüber darf niemand abstimmen, das möchte ich nicht und ich werde auch nichts unterschreiben, wo Leute
über einen... Bis zu einem menschlichen Grad dann, ja.
Ja, aber wo dieses menschliche Maß ist, bestimme ich. Und wenn die anderen, die Vertragspartner damit nicht einverstanden sind, dann unterschreiben sie auch mit mir diesen Vertrag nicht. Aber wenn sie sagen, wir möchten hier ein Gemeinwesen haben, das vielleicht Vererbung regelt, das vielleicht auch Mietpreisbremsen regelt und ich bin damit einverstanden und komme mit meinem Eigentum jetzt da rein und wir unterschreiben gemeinsam diesen nicht mehr fiktiven, sondern jetzt wirklich real existierenden Gesellschaftsvertrag, dann glaube ich, kann das, und da gebe ich Ihnen recht, auch eine gute Gemeinschaft, das wird eine gute Gemeinschaft sein, auch für Kapitalisten, weil die genau wissen, das, was mir gehört, das bleibt mir auch, ich kann damit machen, was ich will und das, worauf ich mich geeinigt habe, was ich mit anderen teilen möchte und wo ich auch letztendlich der Gemeinschaft eine gewisse Verfügung zuspreche, über auch Mehrheitsentscheid, das kann dann auch passieren. Mhm. Aber das menschliche Maß, inwieweit ich dem zustimme, ist ganz bei mir. Da ist das Individuum gefragt und da ist auch, glaube ich, keine globale Lösung möglich, sondern nur eine individuelle.
Gunnar und Anselm, vielen Dank. Eine Frage noch zum Schluss, die wir vielleicht bis zum nächsten Mal bewegen sollten. Wenn ich ein Gespenst kaufe, ist es dann mein geistiges Eigentum?
Das ist eine sehr gute Frage und das würde ich an den Google-YouTube-Konzern weiterleiten, in dessen Smart Cities ich auf gar keinen Fall einziehen will. Ganz gleich, was für lustige Gärtchen mir da irgendwie in der Werbung präsentiert werden. Das heißt, über die tatsächliche territoriale und in gewisser Weise auch geistige Gemeinschaft dürfen solche Konzerne einfach nicht gebieten. Mit denen müssen wir weitermachen in Konflikt und Einverständnis, bis wir vielleicht tatsächlich eines Tages mal etwas Besseres gefunden haben. Also so viel auch zu Ihrer Weltregierung, die Sie da in Aussicht stellen als Drohung, die ist zu diesem Zeitpunkt leider auch keine Erlösung. Und Wein statt Impfen, bitte.
Da gehe ich
Prost, d'accord. Prost. Auf und Sie, ich werde jetzt noch mal googeln, was ein Leviathan ist. Prost.
Thomas Morus.
Wo haben Sie den produzieren lassen?
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.